Der Christ wird aufgerufen, stark zu sein, aber gleichzeitig sagt uns die Schrift, dass er schon stark ist. Zwischen diesen beiden besteht gewissermaßen eine Spannung. Die Lösung dafür ist, dass der Christ beim Christwerden in Gott gekommen ist und Gott in ihn gekommen ist, der die Kraft ist, aber dass diese Beziehung gepflegt werden muss, wenn die Kraft Gottes sich bei ihm auswirken soll oder sich entfalten kann. Nun haben wir einiges aufgezählt, das notwendig ist für diese Beziehung. Einmal die Beschäftigung mit seinem Wort, dann das Gebet, der Glaube. Heute Abend möchte ich zum Gehorsam kommen und zuerst aus 1. Korinther 4 lesen. 1. Korinther Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Ich rufe euch also auf, werdet meine Nachahmer. Deshalb schickte ich Timotheus zu euch, der mein geliebtes Kind und treu im Herrn ist, der euch erinnern wird an meine Wege, die in Christus sind, so wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Als käme ich nicht zu euch, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde erfahren, nicht das Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn das Königreich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit einer Rute zu euch kommen? Oder in Liebe und mit einem sanftmütigen Geiste? Wenn Worte leer sind, wie hier in Korinth, und Kraft fehlt, dann liegt es oft bei der Nachfolge. Man ist ungehorsam, geht nicht in den Wegen Christi, wie Paulus es sagt. Es liegt Schuld vor. Im Alten Testament ist Simson ein klassisches Beispiel. Ein Mann, der gerufen ist, Gottes Sache auszurichten in Israel, hat Vorschriften für sein ganzes Leben, sein Leben ist geprägt bereits vor der Geburt, aber er wird dann ungehorsam und verliert die von Gott ihm verliehene Kraft. So kann es beim Christen sein. Er ist Kraft, er ist kräftig, aber wenn er im Ungehorsam lebt, dann sollen wir ja nicht denken, dass Gott ihn stark macht, um ungehorsam zu sein. Dazu ist die Kraft Gottes nicht da, um ihm ungehorsam gegenüber ihm zu leben. Gott gibt seine Kraft für seine Aufträge, um seinen Willen zu tun. In Jakobus 4 haben wir weitere Verse, die von der Wichtigkeit der Verbindung zwischen Gehorsam und Kraft sprechen. Jakobus 4, die Verse 4 bis 7. Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Dies ist heute ein sehr fremd klingendes Wort. Viele Christen machen sich rein nichts daraus, so zu sein, wie die Welt ist. Die fordern uns geradezu heraus, die Linie zu zeigen, wo es aufhört, so wie die Welt zu sein. Und dann gibt es für sie praktisch keine Linie. Irgendwo muss ein Christ sich einmal darüber klar werden, wo der Unterschied zwischen Christsein und Weltlichsein ist. Egal, wo er die Weltlinie zieht, er muss sich im Klaren darüber sein, dass es eine Linie gibt. Nicht, dass es egal ist, wo die Linie ist. Ich meine, dass viele Christen überhaupt nicht mehr fragen, gibt es eine Linie, weil sie ganz relativiert haben. Deshalb. Aber Jakobus kann davon sprechen, dass es Ehebruch ist, Freund der Welt zu sein, dann wird man zu einem Feind Gottes. Wer immer sich also entschließt, ein Freund der Welt zu sein, stellt sich als Feind Gottes hin. Oder meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Bis zum Neid begehrt der Geist, der Wohnung in uns aufnahm. Aber er gibt Gnade, Gnade, die größer ist, weshalb er sagt, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Unterordnet euch also Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Was ist Gnade? Jesus sagt einmal zu Paulus, es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Für Jesus ist seine Gnade Kraft. Wenn ein Sünder, ein Rebell zu Gott kommt und Gnade erfährt, dann ist das Vergebung. Aber wenn man Vergebung bekommen hat und dann Gnade erfährt, dann ist das Hilfe, um den Willen Gottes zu tun. Wir brauchen Kraft, das heißt Gnade, an drei Stellen unseres Lebens für Gott. Wir brauchen Kraft, um ein Siegesleben zu führen, ganz normal für Gott zu leben. Wir brauchen Kraft bzw. Gnade, um zu leiden. Und wir brauchen Gnade, um Gott zu dienen, dort, wo er uns hingestellt hat. Überall braucht es die Hilfe Gottes. Aber wenn wir die Hilfe Gottes erfahren wollen, dann müssen wir ihm gehorsam sein, uns ihm unterordnen. Unterordnen ist übrigens mehr, denn gehorsam sein. Unterordnung ist die ständige Linie. Wenn es heißt in Epheser 5, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, dann hat Paulus nicht gesagt, dass sie in allem den Männern gehorsam sein müssen. Er sagt, dass sie eine Stellung einnehmen sollen, eine ständige Haltung den Männern gegenüber, das heißt ihren Männern gegenüber. Wenn ich mich dem Herrn unterordne, dann habe ich in der Tat gehorsam zu sein, denn wenn auch Männer nicht immer das Richtige von ihren Frauen verlangen, und dort kann dann eine Frau nicht gehorchen, wo sie dann dem Herrn ungehorsam sein würde. Petrus sagt, es geziemt sich nicht, Menschen mehr zu gehorchen denn Gott. Aber Gott selbst fordert nie etwas von uns, wo wir meinten, wir müssten da ungehorsam sein. Bei Gott können wir immer gehorsam sein. Aber um gehorsam sein zu können, müssen wir eine prinzipielle Stellung Gott gegenüber einnehmen. Eine untergeordnete Stellung. Das heißt, wir dürfen Gott nie in Frage stellen. Und das geschieht dadurch, dass wir uns seinem Wort unterstellen. Jakobus spricht von der Schrift und fragt an dieser Stelle, meint ihr, dass die Schrift leere Worte macht? Die Schrift meint, was sie sagt, und sie sagt, was sie meint, denn sie sagt, was Gott meint. Und wenn wir uns Gott unterstellen, dann werden wir uns seinem Wort unterstellen. Es gibt manche, die wollen heute einen Unterschied machen zwischen Gott und der Bibel oder zwischen Jesus und der Heiligen Schrift. Das geht nicht. Wer Jesus gehorsam sein will, der wird seinem Wort gehorchen. Und sein Wort finden wir in der Heiligen Schrift. Was Gott will, das steht in der Bibel. Und dort habe ich mich ihm unterzuordnen, prinzipiell zu sagen, so steht es geschrieben. Manche Christen stellen, was in der Bibel steht, in Frage. Ich hatte ein interessantes Erlebnis vor vielen Jahren, als wir in Holland wohnten. Oder war es bei einem späteren Besuch? Auf jeden Fall, ich hatte dort auf einem Jugendtag zu sprechen. Es war ein Waldgottesdienst, ein sehr schöner Nachmittag. Ich hatte über die Frage gesprochen, gehen die Heiden verloren? Ein Aufruf zur missionarischen Verantwortung und Tätigkeit. Als ich fertig war und die Versammlung am Aufbrechen war, kam ein junger Mann zu mir und sagte, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie so und so über die Heiden gesprochen haben? Ich sagte, ja. Der holländische Evangelist, mit dem wir zusammenarbeiteten, stand neben mir, ein älterer Herr. Und ich sprach noch nicht so gut Holländisch, obwohl ich mich mit ihm unterhalten konnte. Und er hat zugehört. Und dann sagte er, als ich meine Antwort, bejahende Antwort gegeben hatte, aber nach meinem Dafürhalten verhält es sich doch so und so. Und dann schaltete er sich ein und sagte, junger Mann, wenn Gott gesagt hat, so und so ist es, dann sagen wir nicht nach meinem Dafürhalten. Auf Wiedersehen. Kein Gespräch. Wenn Gott gesprochen hat, dann hört unsere Diskussion auf. So hat jemand einmal sehr passend gesagt. Wir unterordnen uns Gott dort, wo er gesprochen hat. Und das ist sein Wort. Dann kann Kraft da sein, wenn wir bereit sind, Gott zu gehorchen. Eine weitere Stelle haben wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, den ersten zwei Versen. 2. Korinther 4, 1 und 2. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, so wie uns Barmherzigkeit widerfuhr, ermatten wir nicht. Wann ermattet man? Wenn man nicht genügend Kraft hat, nicht genügend Energie. Paulus sagt, das gibt es nicht, dass wir nicht genügend Energie haben, sodass wir aufgeben müssen. Nein, wir machen weiter, wie in Jesaja 41 geschrieben oder 40 am Ende geschrieben steht. Wir ermatten nicht, sondern was? Wir sagten ab die verborgenen Dinge der Schande und wandelten nicht in Hinterlist, noch fälschten wir das Wort Gottes, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfahlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Was sagt Paulus hier? Er sagt, ich mache weiter im Dienst. Wie? Verschiedenes ist geklärt, hauptsächlich dreierlei. Und das muss geklärt sein für jemanden, der Gottes Wort in den Mund nimmt und dem Herrn dient. Erstens, das Gewissen muss rein sein. Wir sagten ab die verborgenen Dinge der Schande. Das heißt, auch wenn Menschen es nicht sehen, mein Gewissen ist rein, mein geheimes Leben, mein Leben, das unsichtbar ist, ist rein. Dort, wo niemand sehen kann, was ich denke oder mache, dort habe ich ein gutes Gewissen. Zweitens, wir wandelten nicht in Hinterlist. Wir führen nichts im Schilde. Wir sind offen. Unsere Methoden sind klar. Wir haben nicht Methoden, mit welchen wir die Leute gleichsam überlisten. Wir führen die Leute nicht irre. Wir sind offen mit Menschen. Wir sagen ihnen die Wahrheit über Gott. Das ist sehr wichtig, dass man diesen Weg einschlägt. Drittens, noch fälschten wir das Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes als Botschaft so weitergegeben, wie es da steht. Wir haben es nicht verdreht, um es dahin zu kriegen, wo es uns passt oder wo es dem Hörer passen könnte. Nein, wir haben Gott reden gelassen, so wie er reden will. Und so haben sie Gottes Wahrheit sichtbar gemacht, offenbar gemacht, manifestiert wirklich. Wir empfahlen uns selbst jedem Gewissen der Menschen. Wenn mein Gewissen klar ist, wenn mein Gewissen rein ist, dann kann ich das Gewissen des anderen ansprechen. Und wenn ich diesen Weg einschlage, dann brauche ich nie zu ermatten. Dann ist der Herr immer da, um mich zu begleiten. Wie? Aus lauter Barmherzigkeit. Er schuldet mir nichts. Es wird immer Gnade sein. Denn das ganze Leben, auch im Dienst, ist pure Gnade. Gott wird mir keinen Lohn schulden am Ende, denn er wird alles getan haben. Und dennoch bekomme ich Lohn für meine Treue. Alles Gnade, nicht wahr? Wir ermatten nicht, wenn wir den Weg des Gehorsams einschlagen, denn dann ist seine Gnade bei uns, begleitet uns. Es gibt zwei Sünden gegen den Heiligen Geist. Manche Leute machen sich große Sorgen um eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Also diese Sorge können sie vergessen, wenn sie Jesus kennen. Aber es gibt zwei andere Sünden, da müssten sie sich Sorgen machen. Der Christ kann zweierlei an zwei Stellen sich gegen den Heiligen Geist versündigen. Und da der Heilige Geist unsere Kraft ist, verliert er dann die Kraft im Leben und im Dienst. Wenn wir stark sein wollen in der Kraft des Heiligen Geistes, dann sollten wir zwei Schriftstellen ganz besonders beachten, die alles zusammenfassen, was es in unserer Beziehung zu Gott gibt. Im Alten Testament haben wir es auch so wie im Neuen Testament. Nur Paulus sagt, im Alten Testament haben wir es mit dem Gesetz zu tun, während wir es im Neuen mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Im Alten Testament sagte Gott, du sollst nicht. Genauso spricht er heute, nur durch den Heiligen Geist in seinem Wort. Wenn wir nun etwas nicht tun, das Gott befohlen hat, wo Gott sagt, du sollst, dann komme ich einem Gebot nicht nach. Das ist ein Versäumnis, eine Unterlassungssünde nennen wir sie. Da haben wir 1. Thessalonicher 5, Vers 19 missachtet, wo es heißt, dämpft nicht den Geist. Im Zusammenhang geht es um Gebote. Tut dies, tut das. Christen haben einiges zu tun im Dienste für Gott. Und wenn sie diesen Dingen nicht nachkommen, das sind nicht die einzigen Dinge, die dort geschrieben stehen, aber bei solchen Geboten Gottes gilt es, den Heiligen Geist nicht zu dämpfen. Denn der Heilige Geist ist es, der uns an unsere Pflichten erinnert, in unserem Denken. Er sagt uns, er lässt uns, gibt uns zu verstehen, was wir eigentlich zu tun hätten. Und wenn wir uns mit dem Willen Gottes befasst haben, im Lesen der Heiligen Schrift, dann wird der Heilige Geist uns an die Teile erinnern, die für uns in Frage kommen und dran sind. Und wenn ich dann ungehorsam bin, dann habe ich den Heiligen Geist gedämpft. Gleichsam einen Schalldämpfer eingebaut. Das wollte ich lieber nicht gehört haben, nicht wahr? So oft reagieren wir so. Aber da gibt es eine andere Stelle, Epheser Kapitel 4, 25 bis Ende des Kapitels. In Vers 30, also mittendrin in diesem Kapitel, in diesem Text, sagt Paulus, betrübt nicht oder verletzt nicht den Heiligen Geist. Gott sagt auch zu uns, als seinen Kindern, du sollst nicht. Es gibt gewisse Dinge, die dürfen wir nicht tun, wenn wir Christen sind. Die werden hier aufgezählt und es gibt noch mehr an anderen Stellen. Es gibt eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen, wo Gott sagt, Rasen betreten verboten. Freiheit eingegrenzt, Gefahr geboten. Hier ist Gefahr, wenn wir über die Grenze treten. Nun ist der Heilige Geist der heilige Wächter an dieser Grenze, auf der ganzen Grenze. Und egal, wo wir die Grenze übertreten würden, wir hätten gegen den Heiligen Geist verstoßen, hätten ihn verletzt gleichsam, ihn betrübt. Gott liebt uns. Und er ist furchtbar traurig, wenn wir gegen ihn sündigen. Wir haben ihn verletzt. Wir haben seine Ehre verletzt. Wir haben ihm Sorgen und Traurigkeit bereitet. Nicht, als ob Gott irgendwie in dem Sinne traurig wäre, dass er Not leiden müsste. Nein, aber dennoch haben wir ihn traurig gestimmt über unser Verhalten. Diese zwei Sünden gilt es, aus dem Leben zu räumen. Das heißt, an diesen zwei Stellen haben wir Sorge zu üben. Den Heiligen Geist nicht betrüben, den Heiligen Geist nicht dämpfen. Und das schließt natürlich alles ein. Wenn Sie dann im Römerbrief lesen, in Kapitel 8, dass wir uns nach dem Geist auszurichten haben, dann wissen Sie, was das dort meint. Das heißt, dass wir nach dem Willen des Heiligen Geistes offenbart in seinem Wort zu handeln haben. Wenn wir das tun, wenn wir im Gehorsam leben, dann kann der Herr seine Kraft in unserem Leben zur Entfaltung bringen. Es ist genauso wie bei Achan in Israel. Israel hat einen großen Sieg bei Jericho gefeiert. Aber Achan hatte sich dort gerade gegen Gott versündigt. Und er war dann die Ursache dafür, dass bei Ai anschließend Israel eine furchtbare Niederlage erlitt. Und so kann es sein, dass irgendein Achan in unserem Leben auftaucht, den wir selbst da haben gewähren lassen. Und dann kann uns Gott in unserem Kampf gegen Sünde und Welt uns nicht den Sieg schenken. Dann müssen wir uns fragen, Herr, woran liegt es? Dann kann er uns zeigen, nur tut das auch. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit. David scheint einmal richtig Zeit genommen haben, musste offenbar mal richtig Zeit nehmen, um zu fragen, woran liegt es? Und dann hat Gott ihm etwas sehr Altes geoffenbart, das schon lange zurücklag. Daran liegt es, dass ihr jetzt Schwierigkeiten habt. Das gibt es, dass wir manchmal etwas schon lange vergessen haben. Mit einmal taucht es auf. Nun müssen wir nicht gerade besonders bohren hier im Innern, ja, oder im Gedächtnis herumrumoren. Ist da noch etwas? Dann kommen wir nie vom Fleck. Paulus sagt, ich mache mir da nicht große Sorgen. Ich gehe im Vertrauen auf den Herrn und wenn da etwas ist, dann wird er mir das schon zeigen. Wir gehen drauf los, im Vertrauen, dass unsere Sünden vergeben sind, aber wenn wir nicht sorgfältig gewesen sind und es zu einer Niederlage kommt, dann wollen wir uns fragen, woran lag es? Und dann wird der Herr treu sein und uns das zeigen. Und jetzt komme ich zu dem, das ich gestern Abend noch am Schluss erinnerte. Ich komme zum Thema Schwachheit. Ich hatte gesagt, Gottes Weg bergauf führt bergab. Was heißt das? Wenn wir vorankommen wollen, gleichsam bergauf geht unser Weg mit Jesus Christus, nicht wahr? So wird er oft geschildert. Wenn wir vorankommen wollen, mit Gott, dann wird es immer da beginnen, dass Gott uns zuerst in die Schwachheit bergab führt. Immer wieder zuerst durchs Tal. Das soll uns nicht überraschen. Wenn wir um Kraft gebetet haben zum Beispiel, soll uns das überhaupt nicht überraschen, wenn wir plötzlich merken, wie schwach wir sind. Das ist Gottes Strategie. Ich will uns einige Verse lesen, die uns das zeigen, dass dies der klassische Weg Gottes ist. Überall, man könnte das im Alten Testament zeigen, aber ich will das mehr nach Versen im Neuen Testament tun. Allerdings zuerst eine Stelle aus den Psalmen, die das grundsätzlich sagt. Psalm 102, Vers 24. Psalm 102, Vers 24. Er hat auf dem Wege meine Kraft gebeugt, meine Tage verkürzt. Verursacht Gott Leiden, Schwachheit? Ja, das kann er tun. Warum? Damit seine Kraft offenbart wird. Gott kann meine Kraft nicht gebrauchen. Er bricht meinen Verlass auf meine Energie, damit ich es lerne, mich auf seine Energie zu verlassen. Er bricht meinen Verlass auf meine Weisheit, damit ich mich lerne, auf seine Weisheit zu verlassen. Er bricht meinen Verlass auf mein Können, damit ich es lerne, mich auf sein Können zu verlassen. Das ist immer Gottes Weg. Er beugt auf dem Wege unseres Lebens unsere Kraft. Schwachheit ist als solches nicht Schuld. Man muss nicht denken, dass man schuldig geworden ist, wenn man schwach ist. Sünde kann die Ursache dafür sein. Das kann sein. Davon haben wir gesprochen. Aber unsere natürliche Schwachheit ist nicht schuld. Niederlage ist schuld, aber nicht Schwachheit. Niederlage ist schuld, aber Schwachheit als solche ist nicht schuld. Schwachheit ist im Gegenteil unser Normalzustand als Menschen. Wir sind überhaupt grundsätzlich schwach. Wir sind nicht weise, wir können nicht viel, wir sind einfach solche Menschen, die wenig ausrichten können. Das müssen wir aber immer wieder einsehen. Denn unsere Tendenz ist, mehr von uns selbst zu halten, denn sich zu halten gebührt. Deshalb ruft Paulus auf in Römer 12, wenn er vom Dienst in der Gemeinde spricht, zuerst klärt eure Einstellung. Haltet euch nicht für mehr, denn sich zu halten gebührt. Das Umgekehrte kann auch einmal vorkommen, dass man zu wenig von sich hält. Aber das ist normalerweise nicht unsere Gefahr. Unsere Gefahr ist meistens, dass wir zu viel von uns halten. Und übrigens, auch wenn man Selbstmitleid übt, dann kann das sein, dass man zu viel von sich hält und gerade dadurch diese Stimmung entstehen kann. Prüfen wir uns selbst einmal. Also, einige Schriftstellen im Neuen Testament. 2. Korinther 1. 2. Korinther 1, Verse 8 und 9. Wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr. Wir wissen nicht, was für eine Bedrängnis das war, das steht nirgends geschrieben. Aber er kam in eine Bedrängnis, die für ihn Todesgefahr bedeutete. Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus beschwert waren. Ein interessanter Ausdruck. Vor mehreren Jahren hatten wir einen Hauskreis bei uns, als wir in Baden-Baden wohnten. Und dann hatten wir manchmal auch lustige Zusammenkünfte oder Zusammensein. Dann haben wir mal einmal musikalische Stühle gespielt. Kennen Sie das? Sie haben zum Beispiel 10 in der Gruppe, aber nur 9 Stühle. Ja. Und dann wird gesungen oder gespielt auf dem Klavier und plötzlich wird Halt gemacht und dann muss jeder einen Stuhl finden. Und der übrig bleibt, der ist natürlich ausgeschaltet. Und so geht es dann weiter. Und jetzt hatte sich eine nicht gerade die leichteste Frau versucht, sich auf einen Stuhl zu setzen. Und dieser Stuhl war nicht für so ein Vorhaben geeignet. Das heißt, die Art und Weise, wie sie drauf losging, da sich auf ihn zu setzen. Und er klappte zusammen. Ja. Der Stuhl war über das Maß seiner Kraft hinaus beschwert. Ganz einfach. Wenn Sie jetzt eine Last tragen müssen, die über Ihr Energiemaß hinausgeht, was geschieht dann? Dann klappen Sie zusammen. Dann geht es Richtung nichts, das heißt Tod. Ja? Je länger die Last, je größer sie ist, je schneller geht es Richtung Tod. Paulus sagt, wir wurden beschwert mit einer Last, die wir nicht tragen konnten. Es ging Richtung Tod. Über das Maß hinaus beschwert waren, so dass wir auch am Leben verzweifelten. Nicht an Gott. Die Ergänzung ist in Kapitel 4. Die zwei Texte gehören zusammen. Dort sagt er nicht verzweifelt. Hier sagt er verzweifelt, aber nicht an Gott, sondern am Leben. Das heißt, er zweifelte grundsätzlich, ob man weiter am Leben bleiben würde. Im Gegenteil, es ging noch weiter. Wir selbst haben jedoch als Antwort das Todesurteil in uns selbst gehabt. Das heißt, wenn er und sein Kollege oder seine Kollegin, wir wissen nicht, wie viele dabei waren, er sagt nur wir, Wenn sie sich gefragt haben, wie wird's jetzt weitergehen, dann bekamen sie von dieser Situation her nur eine Antwort. Wir werden sterben. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist ein kompliziertes und heißt, wir bekamen eine Antwort, gleichsam die Frage wird vorausgesetzt, also wie geht's jetzt weiter? Und die Antwort war in uns selbst, das heißt, man wusste in sich, jetzt sterben wir. Das wusste man. Das war gewiss. Wir selbst haben jedoch als Antwort das Todesurteil in uns selbst gehabt. Warum? Das war eine Führung Gottes. Alles, was wir erleben, ist Führung Gottes. Das hat Paulus so angenommen, als Führung Gottes. Und als das vorbei war, dann hat er erkannt, warum er in diese Situation hineinkam. Warum hat Gott Paulus in eine Situation hineingeführt, wo er normalerweise gestorben wäre? Das heißt, die Tatsache, dass er nicht starb, war einem Wunder zuzuschreiben. Denn normalerweise hätte er sterben müssen. Aber er ist nicht gestorben, weil Gott ihn vorweg aus dem Tode hervorgeholt hat. Ja. Das kam einer Todesauferstehung gleich, sagte er gleich. Warum? Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten. Deshalb. Hatten Sie es heute schwer? Wissen Sie warum? Damit wir lernen, uns nicht auf uns selbst zu verlassen. Deshalb. Gottes Weg bergauf führt bergab. Wir müssen vom Verlass auf das Diesseitige entwöhnt werden. Wir saugen zu lange an der Brust dieser Welt und meinen, von ihr leben zu können. Und Gott sagt, nee, nee. Auch in dieser Welt lebt man von der anderen. Das ist der Weg des Christen. Der Christ muss entwöhnt werden vom Verlass auf seinen Körper, auf das Diesseitige, auf alles. Wir haben noch zu viel Vertrauen auf das Diesseitige. Man hat die Frage gestellt, was würde mit der Gemeinde geschehen, wenn ihr alles Sichtbare genommen würde? Sie hätten keine Gesangbücher mehr. Sie hätten keine Stühle mehr. Sie hätten keinen Saal mehr. Nichts, was Sie sehen oder fassen könnten. Könnten Sie dann noch weitermachen? Wie stark ist unser Vertrauen? Das heißt, umgekehrt gefragt, wie sehr müssen wir diese Dinge haben, um Gemeinde Jesu zu bauen, Gottes Sache zu tun? Welche Rolle spielen diese Dinge? Welche Rolle spielt meine Gesundheit? Welche Rolle spielt mein Geld? Was denke ich, dass ich haben muss, um weiterzumachen? An welcher Stelle fange ich an zu murren? Das ist die Stelle. Das ist die Stelle, wo mein Verlass sich zeigt, wo mein Vertrauen sich zeigt. Dort, wo ich anfange, emotional zu werden, zu opponieren. Das fängt bei uns manchmal schon sehr früh an. Manchmal schon bei der Temperatur der Suppe. Oder des Kaffees. Oder des Aussehens dessen, was man vom Fenster aussieht, morgen früh. Sehen Sie, der geistlich gesinnte Christ muss dahin kommen, dass ihm dieses alles genommen wird. Und das kommt nicht so einfach von selbst. Wir können uns daran gewöhnen. Wir können sagen, Herr, ich will mich nicht auf dieses verlassen. Du kannst alles nehmen. Nur ist das nicht so leicht getan. Das ist eine gute Einstellung. Aber früher oder später zeigt dann der Herr mir, ob es wirklich so ist, wie ich gesagt hatte, beziehungsweise er stellt mein Wort auf die Probe, ja? Auf sehr feine Art und Weise, er ist ja geduldig mit uns. Ich sage ihm, Herr, ich lege alles auf den Altar. Gut, ich nehme es an, sagt er. Jetzt werde ich einmal etwas wegnehmen. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, Herr. Ich aber doch, sagt der Herr. Ich hatte damit gerechnet. dann fängt der Herr an, eines nach dem anderen wegzunehmen. Was hat der Herr nicht schon aus meiner Hand schlagen müssen? Ich wollte einmal Evangelist werden, habe Pläne gemacht, dies und das aus der Hand geschlagen. Ich wollte dies und das tun, aus der Hand geschlagen. Immer wieder. Und auch jetzt muss ich bereit sein, alles, was ich vorhabe, um dem Herrn zu dienen, aus der Hand geschlagen zu bekommen. Nicht mein Wille, sondern des Herrn Wille geschehen. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Auf welchen Gott? Der die Toten auferweckt. Wir brauchen dieses Leben nicht. Wir hatten einmal einen Reiseprediger. Ich halte ihn für einen Mann Gottes. Ich war noch klein, aber ich empfand ihn als wirklich einen Mann Gottes. Er hat in der Bibelstunde uns einmal eine Frage gestellt als Versammlung. Woran dachte Abraham, als er und Isaac unterwegs waren zum Berg Moria? Wenn Sie jetzt 1. Mose 22 aufschlagen, dann werden Sie die Antwort dort nicht finden. Die Antwort steht in Hebräer Kapitel 11. Er dachte, heißt es dort, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde. Das dachte er. Er rechnete damit, den Isaak schlachten zu müssen. Furchtbar. Er rechnete aber damit, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde. Nun, ob Gott den Isaak vor dem Tode auferweckt, oder nach dem Tode, bleibt ja gleich. Paulus sagt, wenn Gott mein Leben mir vor dem Tode geschenkt hat und der Tod genauso sicher war, dann ist es dasselbe, wenn er nach dem Tode mir das Leben gegeben hat. Gott ist ein Gott, der dem Tode gewachsen ist. Er ist ein Gott, der über dem Tode steht. Und er hat Macht über den Tod. Er kann also nehmen von mir, was er will, und kann mir dann noch geben, was er will. Damit wir uns nicht verlassen möchten auf uns selbst, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus einem so großen Tode herauszog und uns herauszieht, auf den wir die Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferne herausziehen wird, insofern wir Dienste für ihn haben. Kapitel 4, Vers 7 und ferner. Aber wir haben diesen Schatz, den Herrn Jesus, das ewige Leben, das Evangelium, alles das, was wir in Christus bekommen haben, den Heiligen Geist, den ganzen Schatz haben wir in einem irdenen Gefäß. Wir tragen es in unserem Leib, das ein irdenes Gefäß ist. Warum ist das Gefäß irden? Damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wir packen etwas ein, Glas, so gut wir können, schreiben aber noch draußen drauf, oder es wird gedruckt, Vorsicht, Glas zerbrechlich. Wir sind zerbrechlich. Und jetzt schüttelt uns die Welt ganz tüchtig und ist gar nicht vorsichtig in der Art und Weise, wie sie mit uns umgeht. Und Paulus sagt, wenn wir dann nicht ermatten, beziehungsweise Vertrauen verlieren, wenn wir dann noch durchhalten können, dann war es nicht unsere Kraft, sondern es war Gottes Kraft. Und deshalb lässt uns Gott so gründlich schütteln, damit es sich herausstellt, damit es klar wird für mich und für andere, die das sehen, dass es nicht Herbert Janssen war, sondern Gott war, der mich durchgebracht hat. Deshalb, Gott will zu sehen sein in dieser Welt. Und so wird er gesehen. Das sehen wir gleich. Damit Jesus sichtbar wird. Wir lesen weiter. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Wenn er in Ihrer Übersetzung zu Ende ist, müssen Sie da korrigieren. Jetzt beschreibt Paulus, wie das aussieht im Leben, wenn dieses irdene Gefäß unter Stress gesetzt wird. Bedrängnis heißt Stress. Das griechische Wort bedeutet genau das, Stress. Kommt vom Wort für quetschen. Man quetscht etwas. Bedrängnis, Stress, Druck. Ein ganz modernes Wort. Jetzt gibt es 4 allgemeine Situationen, wo wir unter Stress gesetzt werden. Erste Situation. Überall als Bedrängte, jedoch nicht abgeschnitten. Es ist wie wenn jemand uns umzingeln möchte. Aber wir werden nicht ganz abgeschnitten, wir können immer noch entkommen. Gott hat immer noch einen Ausweg für uns. Als Ratlose. Ich komme in eine Sackgasse in meinem Denken. Ich weiß nicht weiter, jedoch nicht verzweifelt. Ich brauche nicht das Vertrauen aufgeben. Vertrauen in dem Herrn verlieren. Dritte Situation. Als Verfolgte. Jedoch nicht verlassen. Und jetzt kommt die Horizontale, die letzte. Als Niedergeworfene. Jedoch nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu im Leib umhertragen. Zwei Wörter beachten wir. Am Anfang von Vers 8 ein Raumwort und am Anfang von Vers 10 ein Zeitwort. Das heißt, sie sind umfassend. Es gibt keinen Ort, überall, Anfang Vers 8. Und es gibt keine Zeit, wo es nicht so sein könnte. Vers 10. Alle Zeit. Kein Urlaub von dieser Situation. Morgen fängt es wieder an, meine Geschwister. Jeden Tag, überall, alle Zeit unter Druck gesetzt. Immer. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Damit, Vers 10, alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu im Leibe umhertragen. Was heißt das? Nicht des Christus, des Herrn Jesu. Jesus erinnert an den menschgewordenen Gott. Der Weg, den Jesus hier ging, das ist unser Weg. Wir haben kein Recht, einen anderen Weg zu erwarten. Wir folgen dem Jesus nach. Sein Los hier auf Erden ist mein Los hier auf Erden. Und so wie er Richtung Tod gegangen ist, so gehe ich Richtung Tod. Wer mir nachfolgen will, was? Der nehme sein Kreuz auf sich. Ich gehe dorthin. Ich trage auch ein Kreuz. Bitte kommen Sie mit. Schöne Gesellschaft, mit Jesus das Kreuz zu tragen. Man stirbt nicht, während man das Kreuz trägt. Man stirbt dort, wo es hingeht. Das heißt, Kreuz zu tragen, heißt nicht Krebs zu bekommen. Kreuz zu tragen heißt, bereit zu sein, gleich zu sterben. Gleich hingerichtet zu werden. Kreuz zu tragen heißt, Richtung Tod zu gehen. Ich muss immer bereit sein zu sterben, mein Leben zu lassen. Oder ein Teil davon. Das ist manchmal schwieriger, als das ganze Leben zu lassen. Immer das Sterben des Herrn Jesu im Leibe umhertragen. Das heißt, einen Teil meines Lebens abgeben müssen. Warum? Damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Darum. Damit die Kraft sei Gottes, damit Jesus sichtbar wird. Seine Kraft und auch seine Art. Das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden ohne Aufhören, überall und alle Zeit, dem Tode ausgeliefert. Warum? Jesu wegen? Also, wenn Sie diesen Weg nicht gehen wollen, hören Sie heute auf, Jesus nachzufolgen. Hauen Sie ab. Steigen Sie aus. Entweder Sie folgen Jesus nach, und Sie gehen diesen Weg, oder Sie folgen Jesus nicht nach. Das gehört zusammen. Tod gehört zur Nachfolge. Verzicht, das Lassen des Lebens, um stark zu werden. Damit die Kraft Jesu, das Leben von Jesus, sich in mir melden kann, zur Wirksamkeit kommen kann, muss ich dran. Ich bin das Hindernis. Jesu wegen, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Leibe, Fleische, offenbar werde. 2. Korinther 12, dasselbe, Vers 9. Er sagte zu mir, nicht, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist noch ein Befehl. Jesus spricht nicht im Imperativ, sondern im Indikativ, in der Erzählform. Es genügt dir meine Gnade. Jesus gibt Paulus eine Information und Paulus kann mit dieser Information tun, was er will. Er tut auch, was er will mit dieser Information. Er nimmt sie an, als Tatsache. Es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft, Gnade ist also Kraft, wird in der Schwachheit vollkommen. Dort, wo die Schwachheit ist, dort wird die Kraft vollkommen. Je größer die Schwachheit, je größer die Kraft. So, sagt Paulus, wenn das der Fall ist, dann begrüße ich alles Schwachwerden. Dann fange ich schon im Voraus an zu singen. Also will ich am liebsten vielmehr mich meiner Schwachheiten rühmen. Er fängt schon vorher an zu rühmen. Stolz zu sein, froh zu sein in der Gewissheit, es kommt die Kraft. Sobald er merkt, jetzt geht's Richtung Schwachheit, dann sagt er, Herr, jetzt ist deine Gelegenheit, jetzt bist du dran. Es kann wirklich abenteuerlich werden, den Weg der Schwachheit zu gehen. Denn dann merken wir, jetzt geschieht etwas. Ja? Sobald wir Richtung Tod gehen, Verzicht, merken wir, jetzt hat der Herr etwas vor. Also will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Übrigens, Schwachheiten ist hier dasselbe Wort wie für Krankheit. Wenigstens in Vers 10. Ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob es in Vers 9 auch so ist, aber in Vers 10 ist es das Wort für Krankheit. Daher habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Ein Student von mir ging in eine Pfingstgemeinde und hat einmal dem Prediger dieses gezeigt. Die Reaktion war wohl nicht. Das heißt, was der Studentin gezeigt hat, war wohl nicht sehr willkommen. Ja. Wir hatten ein Kind, das ständig krank war, gelähmt oder behindert war und glaubten, dass der Herr es geheilt hatte. Die Sichtbarkeit dieser Heilung sollte noch kommen, aber es war schon geheilt. Das ist nicht, was Paulus meint. Wenn ich schwach wäre, dann darf ich wissen, dass der Herr die nötige Kraft gibt.